Jetzt, wo man sagt, also weil da immer die Rede von ist, Ereignis, Nicht-Ereignis, also Ereignis als Nicht-Ereignis, dass dieses Ereignis etwas ist, was sozusagen im bestehenden institutionellen Raum nicht repräsentiert werden kann und deshalb auch Nicht-Ereignis, also deshalb auch Glaube als Nicht-Glaube und institutioneller Raum für dieses Ereignis eröffnet, oder? Und was passiert dann? Irgendwie wird dann neuer... bleibt es dann so?
Nee, es ist so, dass es geht darum, inwieweit wir unsere Institutionen auf der Evidenz basieren. Ja, das heißt, die klassische Vorstellung des Denkens und des Rechts und so weiter, das ist die Evidenz. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, 1 plus 1 ist 2 oder 2 plus 2 ist 3, das ist eine Evidenz. Und wenn wir diese Evidenz haben, das heißt, wir haben diese Präsenz, wir haben diese Evidenz, wir sehen das. Wir können das nachvollziehen, wir können eine Einsicht haben. Wir können sagen, so etwas wie Mathematik ist eine Institution, weil sie arbeitet so mit Evidenz. Das heißt, die Institution wird sozusagen von der Evidenz abgeleitet und ist in Bezug auf die Evidenz sekundär. Das, was Evidenz repräsentiert. Präsenz ist die Evidenz. Repräsentation ist sozusagen Kodifizierung und Institutionalisierung dieser Evidenz im Sozialen. Deswegen passt das auch zum Thema speziell. Wenn wir sagen, es gibt solche Evidenzen als ewige Evidenzen nicht, auch wenn die ewigen Institutionen sich hören können, dann, es gibt nur Ereignisse, dann kann man sagen, hat ein Ereignis eine Evidenz? Das ist die Frage. Das heißt, kann ich mit einer Evidenz feststellen, dass ein Ereignis tatsächlich stattgefunden hat? Wenn ich das kann, zumindest bis zu einem gewissen Grad, dann kann ich sagen, dass die Systemrepräsentation, die wir haben, als Institutionalisierte, ist sozusagen eine Erinnerung oder eine sekundäre Wiederholung oder Verweis auf diese primäre Evidenz. Man kann also sagen, dass zum Beispiel, also dieses Beispiel, Väter der Verfassung haben diese Verfassung eingeführt. Das war ein evidentes Ereignis, ein Akt. Und die Existenz des Staates erinnert an diesen Akt, es repräsentiert diesen Akt. Das Einzige, was Badiou sagt, ist, dass wir das Ereignis denken müssen, können, aber auch müssen, dass zwei ein Ereignis ist, oder Ereignis gedacht werden kann, hat aber keine Evidenz. Das heißt, wir haben zum Beispiel, wenn wir über die Auferstehung Christi sprechen, wenn wir über die französische Revolution sprechen, wir haben keine Evidenz. Wir können nicht sagen, das hat jemand irgendwann gesehen. Wir können nicht nur sagen, dass ich das nicht gesehen habe. Sondern überhaupt, wir können uns nicht vorstellen, dass jemand je gesehen hat. Und die Frage ist, wie dann sieht das Verhältnis aus zwischen einem solchen Ereignis, also Ereignis, nicht Ereignis, aber solchen Ereignis, es ist schon Ereignis, aber Ereignis ohne Evidenz, nicht evidenten Ereignis. Und es ist so. Und dann ist es ganz klar, dass es eine Umkehrung stattfindet. Das heißt, die Präsenz beginnt sich auf der Repräsentation zu gründen. Das heißt, dieser ursprüngliche Ereignis als evident, als etwas, wo wir uns vorstellen, dass jemand doch eine Präsenz davon bekommen könnte. Das ist eigentlich Effekt einer nachträglichen Intervention und eine Fidelität, eine Trauer. die in Szene verankert ist. Wir haben also eine paradoxale Situation, bei der die primäre Evidenz in Bezug auf die institutionelle Repräsentation als sekundär auftritt. Und er meint, dass wenn, dass allein wenn wir diese Konfiguration haben, das heißt, wenn die Institution nicht von der Evidenz abhängig ist, sondern umgekehrt, Evidenz ist von der Institution abhängig, dann wird die Institution primär, Ereignis sekundär, und dann ist das Institution par excellence. Und dann ist diese Institution die Verkörperung der Wahrheit und nicht die Evidenz. Dann ist die Wahrheit dieser Institution nicht abgeleitet von irgendetwas, sondern diese Institution ist die Wahrheit selbst. Und in diesem Sinne ist die Kirche die Wahrheit selbst, weil sie kann nicht sagen, dass sie ihre Wahrheitsanspruch vor irgendetwas abgeleitet wird, sondern gerade umgekehrt, dieser Wahrheitsanspruch wird von der Institution Kirche abgeleitet. Deswegen ist die Kirche sozusagen die Verkörperung der Wahrheit. Nicht, weil sie etwas Wahres sagt, was nachprüfbar wäre, sondern gerade weil es nicht tut.
Meint er die real existierende Kirche?
Er meint absolut real existierende Kirche. Ja. Er meint ganz bestimmt real existierende Kirche. Ja. Ja. Und er sagt in diesem Sinne, dass sehr traditionell in anderen Schriften, aber auch Lettre de Mémoire, dass solche nicht evidente Ereignisse, das ist, glaube ich, was ist das? Das ist Recht, das ist Liebe, das ist Wissenschaft und das ist Kunst. Ja. Weil wir nicht sagen können, das ist Kunst, ja, wir haben dafür keine Evidenz. So dass wir Kunst unterscheiden können von etwa einfach einem Kunstobjekt von einem jeweiligen Objekt. Wir können nicht sagen, das ist die Liebe im Unterschied zur Sexualität. Wir können nicht sagen, wie er sagt, das ist die Wissenschaft im Unterschied zum Management und Technik. Und wir können nicht sagen, das ist Recht im Unterschied zur Verwaltung. Das heißt, das sind die Formen, zu denen wir uns bekennen, ohne dass wir diese Formen präsentiert bekommen, oder wir irgendwelche Einsichten sie haben, oder Evidenz. Und die Philosophie, sagt er an einer anderen Stelle, ist keine Wahrheitsform. Es ist interessant, typischerweise, wie viele Autoren, er macht für sich eine Ausnahme. Und zwar sagt er, dass das einzige Form, in der die Wahrheit existiert, ist die Militanz. Aber er ist nicht militant, sondern er ist derjenige, der die Militanz zum Thema macht. Und die Militanz zum Thema zu machen, ist keine militante Haltung. Und da es keine militante Haltung ist, ist seine eigene Haltung keine Wahrheitshaltung. Also er bedenkt die Wahrheit oder er denkt über die Wahrheit nach, aber er ist nicht in der Wahrheit und verkörpert die Wahrheit nicht. Und das ist eine typische Situation des Philosophen. Philosoph sozusagen mit seiner Meinung hat keine direkte Beziehung zur Wahrheit. Er ist Beobachter letztendlich und nicht sozusagen Agent der Wahrheit. Er ist nicht jemand, der die Wahrheit tatsächlich durchsetzt, sondern ist jemand, der diesen Durchsetzungsprozess beobachtet und analysiert. Und die Analyse ist keine Wahrheit, nur der Prozess selbst ist Wahrheit.
Aber irgendwie fühlt man sich von dieser Theorie im Gegensatz zu den alten originalen Stalinisten, die ja mit der politischen Realität unmittelbar verbunden waren, irgendwie zum Narren gehalten, weil hier ist keinerlei Verbindung mehr da zur politischen Realität. Das heißt, es ist eine Art Signifikantenschaum, der da entsteht, aber ohne überhaupt die Möglichkeit, das nun in eine politische Kraft zu verwandeln oder so. Also aktuelle Mode von 2 Jahren sich vorstellt, es hat seine Basis verloren. Es hat ja auch nicht die Basis der realen katholischen Kirche. Denn wie ist das Verhältnis des Herrn Badiou zur Kurie und so weiter? Ich stelle mir vor, es ist nicht weitestgehend nicht vorhanden.
Ja, aber
wenn das fehlt,
ja, das ist klar.
Wenn solche Theorien sich darauf erheben, dann ist das, das steht im leeren Rahmen. Abgesehen von den eklatanten Widersprüchen, die die Theorie in sich hat, weil die katholische Kirche ist ja auch eine partikuläre Tradition nun mittlerweile geworden, unter anderem. Und wenn er die Wahrheit sich begründen lässt auf diese reine Setzung eines Ereignisses, das nicht stattgefunden hat, ja, das hängt, dieses Kriterium hängt nicht nur an der katholischen Kirche, das können andere Traditionen
das können genauso sein.
Für sich beanspruchen, und dann hätten wir wieder viele, die konkurrieren. Also wo ist da dann noch eine Universalität?
Die Universalität? Naja, kommt darauf an, was man das Kriterium als Erstnehmen sieht. Ja. Also für ihn ist sozusagen diese Haltung sicherlich die Haltung in der Lehre sein. Allein ist es so, dass er das will. Das Problem ist, denke ich, dass wir eben, Sie sagen, es ist keine reale Kraft. Es ist ja keine reale Kraft. Aber der Punkt ist eben, ohne reale Kraft immer noch zu überleben. Ja, das ist die Frage. Das heißt, man muss ja das Kriterium des Erfolgs zumindest einmal sehen. Und was er sozusagen sich fragt, ist nicht, wie man in seiner Zeit kraftvoll sein kann. Es ist ganz klar, dass man sozusagen hat überhaupt dann Kraft, wenn man sich mit dem identifiziert und assoziiert, womit man sich beschäftigt. Ja. So. Das heißt, man hat in seiner eigenen Zeit dann Kraft, wenn man diese Zeit in sich verkörpert, wenn sie fähig ist, die Zeichen der Zeit zu erkennen und demgemäß zu handeln. Das widerstrebt bei ihm zutiefst. Stattdessen fragt er sich, wie kann man sich von der Zeit dissoziieren? Wie kann man in einer Zeit leben, ohne dass man mit dieser Zeit überhaupt in Berührung kommt. Und zwar in einer Form, in der er auf die Zeit nicht anwirkt, aber die Zeit auch nicht auf ihn. Ja, wie kann man eben, wenn man will, sich von der Mode retten? Weil Mode ist eine Form, in der die Zeit so dringlich auftritt. Ja, wie kann man mit der Zeit nicht mitlaufen, ja, sondern vielmehr sich davon zu distanzieren? Und da sagt er, die Treue, ja, also die Figur, ist eben eine solche. Das heißt, kann man in der Zeit zu überleben, ohne, also nicht zugrunde zu gehen, ja, in der Zeit, nicht zugrunde zu gehen. Gleichzeitig aber die Zeit nicht ernst zu nehmen, wenn man der Zeit gegenüber wohlwollend ist. Ja. Wenn man seine Zeit irgendwie aus einer indifferent wohlwollenden Distanz betrachtet und sich weder von den Menschen irritieren lässt, die sich zu irgendetwas an gewisse Differenzen halten, noch versucht, diese Differenzen zu überwinden, ja? Sondern findet gleichermaßen Gefallen oder nicht Gefallen an allem. Die Frage ist, wie schafft man überhaupt es, zu einer Zeit wohlwollend zu sein, zu einer eigenen Zeit wohlwollend zu sein, ohne dass man gleichzeitig in dieser Zeit sich involviert. Und dann sagt er, durch ein absolutes Bekenntnis und durch eine absolute Treue zu irgendetwas, was überhaupt nicht aus dieser Zeit kommt. Indem ich mich zu etwas bekenne, was überhaupt nicht nur aus dieser Zeit nicht kommt, sondern unter Umständen aus keiner Zeit kommt, also nicht nur nicht jetzt stattfindet, sondern nie stattgefunden hat, bekomme ich eine gewisse Distanz zu meiner eigenen Zeit und kann diese Zeit gut überleben oder überstehen. Es ist im Grunde eine stoizistische Haltung. Es ist eine stoizistische Haltung. Es geht nicht darum, etwas zu erreichen, es geht darum, zu überleben. Und zwar gut zu überleben. Ja, irgendwie über die Runde zu kommen. Ja. Das erinnert mich an, es ist eine, seht ihr, das ist eine nicht dieser, es ist eine römische Frage. Es ist eine imperiale Frage. Es ist schon, das kündigt sich an, das römische Zeitalter. Wo die Frage war nicht, für welche Wahrheit ich antrete und so weiter, sondern wie ich so überlebe, dass ich mich gut fühle, gut esse, meine Gesundheit irgendwie behalte, mich in sinnlose Streitigkeiten nicht involvieren lasse und irgendwie über die Runde komme. Und die Antwort, die er gibt, also diese radikale Transzendenz und die radikale Treue, erinnert mich, es ist ein böser Vergleich. Aber es ist weniger böser Vergleich, wenn man genau ansieht, als es zu sein scheint. Nämlich, ich war sehr beeindruckt von einer Sendung, die ich uns hier einen gesehen habe, aber auch Peter Sloterdijk tatsächlich war fasziniert. Das ist ja genau der Punkt, trifft genau den Punkt. Es geht um eine neue religiöse Bewegung, ich weiß nicht, ob der erzählt haben, glaube ich schon, diiert durch die Liebe zum Gut. Habe ich nicht? Ja, dass die Menschen werden dicker, weil sie den Gott nicht lieben. Und deswegen essen zu viel. Also sie leben über den Hunger hinaus. Wenn man aber Gott, allein Gott liebt, dann isst man nur so viel, wie man wirklich braucht. Und bleibt immer in guter Form. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, wenn man nur Gott liebt, also nicht existent, und wovon keine Evidenz gibt, man lässt sich für keine Evidenz oder Differenz irritieren. Ja? Das heißt, man macht das mit, solange es nötig ist. Aber nicht darüber hinaus. Und wenn man sich in der Welt so verhält, dass man nur das Nötige tut und nicht darüber hinaus, nur das Unausweichliche, aber nicht einen Millimeter mehr, weil man eigentlich sich dem anderen verschwindet, dann kommt man nicht schlecht über die Runde. Ja. Es ist keine schlechte Rat. Ja. Also wenn man von der ganz praktisch sieht, wenn Sie sagen, wie ist das praktische Seite. Ja. Es ist keine so dumme, kein so dummer Rat, ja, wie man überleben kann.
Es ist nur eine These, die ihren Maßstab darin hat, wie man sich selbst da zurechtfinden kann, oder soll es auch eine Anweisung für eine Organisation des Gemeinwesens bieten in irgendeiner Form?
Ja und nein. Ja, das heißt, und ich glaube, das gebe ich Ihnen recht, ja. Ja und nein, in der Form, in der, wenn ich zum Beispiel diese Grad des Bekenntnisses, ja, diesen Grad der Treue erreiche, dann öffne ich damit auch die Möglichkeit für die anderen. Ich wende mich auch an alle. Und das ist auch ein wichtiges Kriterium. Ich wende mich an alle, das heißt, ich gebe allen die Möglichkeit, auch diesen Zustand zu erreichen. Also der Weg, den ich gehe, bleibt nicht allein für mich gilt, sondern er muss geltend sein für alle, er muss für alle geöffnet sein. Gleichzeitig meldet sich im Buch von Badiou eigentlich kein Interesse daran, ob sie anderen sich anschließen oder nicht. Und ich denke, das ist ein gewisser doch Unterschied zu Paulus. Ja. Paulus war militant in dem Sinne, dass er für ihn, glaube ich, war schon wichtig, ob die Kirche aufgebaut wird oder nicht. Also ob auch anderen sich anschließen oder nicht. Badiou spricht über diese Treue als Figur der Subjektivität schlechthin. Das heißt, es ist zwar allen offen, aber man braucht andere auch nicht. Wenn sie sich anschließen, ist es okay. Wenn sie nicht anschließen, ist es auch okay.
Wie würde er zu diesem Einwand antworten, dass alle Religionen sich an, oder die meisten Religionen, außer vielleicht das Hindu, sich an alle wenden und miteinander konkurrieren in einem Partikularismus jetzt? Weil wie ist das Christentum dann noch herausgehoben? Es kann nicht dadurch sein, dass es sich durchgesetzt hat, weil das ist ja nicht wahr.
Nein, das ist nicht.
Nur ein Teil.
Nein, das ist nicht. Aber er würde das so sagen. Er würde sagen, ja gut, ich glaube, die Polemik ist immer simplifizierend. Ja. Aber gut, geschenkt. Ja. Dann würde er so sagen. Er würde sagen, das Judentum ist deswegen abzulehnen. Ja, letztendlich. Weil das Judentum, es ist sehr antijüdisch, ja, irgendwie, ja, und sehr dezidiert. Weil das Judentum, ja, wobei das Judentum ist eine Ausnahmeverhältnis zu Gott. Ja, das heißt, ein Ausnahmeverhältnis, das dadurch etabliert wird, dass ein gewisses Versprechen seitens Gottes gegeben wurde, und zwar nicht an allen gleichermaßen gegeben wurde, sondern ein bestimmtes Volk gegeben wurde. Zwar ist es so, dass dieses Volk nicht ethnisch etwa verstanden wird, das ist ja ganz klar. In diesem Sinne ist es wiederum an alle gegeben. Aber die Tatsache, dass es ein gewisses Versprechen war, zu einem gewissen Zeit und so weiter und so fort, macht aus Juden eine Ausnahme, sagt er. Dass die Juden sozusagen existieren in einem Zustand der Ausnahme, der Exklusion. Und zwar selbstgewählten Exklusion. Und dieser Zustand der selbstgewählten Exklusion ist für ihn unannehmbar, weil dieser Zustand eben nicht an alle appelliert. Nur es ist ganz klar, dass mit Judentum das irgendwie nicht so recht von sein wird. Und zwar, weil am Ende sagt er doch, diejenigen, die diese Treue haben, sind eben die, haben exklusives Verhältnis und so weiter und so weiter. Sie scheiden sich, sie scheiden aus der Welt und so weiter und so fort. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man sicherlich dieses Versprechen, von dem es die Rede ist, und das hat Kierkegaard schon 100-mal sozusagen beschrieben in seinen Schriften, gerade in Bezug auf das Alte Testament, genauso als Nicht-Ereignis, also nicht-evidentes Ereignis beschrieben werden kann. Also in diesem Sinne, also er besteht auf dieser Nicht-Exklusivität im Inklusiven zu, und er meint, die Exklusivität der Juden ist programmatisch und die Exklusivität des Christentums ist nicht programmatisch, das ist sondern sozusagen ein Zufall. Er sagt, dass nicht alle Christen sind, ist ein Zufall. Ja? Und dass nicht alle Juden sind, ist programmatisch der Fall. Was viel plausibler ist, ist sicherlich, mit Judentum und Christentum ist es schwierig. Viel plausibler ist sicherlich die Abgrenzung von Judäo-Christentum auf der einen Seite und von allen anderen Religionen auf der anderen Seite. Aber das geht ja sehr leicht, ja? Weil das ist leicht zu zeigen, dass alle anderen sich auf eine Einsicht gründen. Sei es Erleuchtung beim Buddhismus, sei es Wesensschau bei Griechen und so was auch immer. Es handelt sich um eine um eine Weisheit, im weißen Sinn des Wortes, oder Einsicht oder Erkenntnis. Und diese erkenntnisabhängigen Religionen sind ja letztendlich keine Religion für ihn. So. Die Abgrenzung von Judentum ist ja sehr, sehr problematisch. Also wie gesagt, nur wenn man wirklich damit einverstanden sein kann, dass die Exklusivität von Christentum ist nicht beabsichtigt und die Exklusivität von Judentum ist beabsichtigt, gibt es diese Unterscheidung. Wobei dann fragt sich, von wem beabsichtigt, ja, wieder. Das heißt, wer ist dieses Subjekt der Beabsichtigung?
Vielleicht auch noch Islam. Das ist nicht einfach.
Ja, Islam ist auch nicht einfach. Im Grunde, das Problem ist, dass er auf jeden Fall, naja gut, aber das Problem für beide Religionen. Sie können sich nicht anders formulieren als die Abgrenzung vom Judentum auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite fürchten sie, er schreibt explizit über Markianismus und so weiter als eine Gefahr, fürchten sie diese Abtrennung. Isolierung. Weil an dem Moment, an dem die sich wirklich von Judentum abtrennen, ja, verlieren sie ihre Historizität, was sozusagen für diese Religion von entscheidender Bedeutung ist. Die Falle, in der Christentum und Islam stecken, ist ja wirklich horrend. Ja? Deswegen kommen diese ganze Geschichte. Man kann in der Wissenschaft oder in den anderen Religionen sich auf einen anderen Standpunkt stellen und das früher einfach vergessen. Man kann sagen, ich habe eine andere Meinung oder ich habe eine andere Haltung und gründen eine andere Religion, basierend auf einer anderen Einsicht. Wenn man aber sagt, tatsächlich wie Juden das sagen und die ostjudaistische Religion, dass unser Glaube basiert nicht auf einer Einsicht in die Beschaffung der Welt, sondern auf der Transzendenz. Und Transzendenz zeigt sich nicht durch die Einsicht, sondern die Geschichte. Dann kann man sich aus der Geschichte nicht lösen. Immer wenn die Christen versucht haben, sich von den jüdischen Wurzeln zu lösen, kam es zu Gnosis, das heißt zu Abtrennung von dieser geschichtlichen Dimension der Transzendenz, im Grunde Rückkehr zu klassischem Neoplatonismus. Im Grunde sozusagen christliche Gnosis ist der Neoplatonismus nur eine andere Form. Gut, das hat die Leute auch nicht so besonders erfreut. Ja? Deswegen kam es wieder der Reaktion, man ging auch Richtung Judentum. Und das ist die Situation, in der er auch steckt. Ja. Er will sich trennen, sicherlich vom Judentum. Das funktioniert nicht. Und das ist mir mit Islam. Ich denke, mit Islam ist es genauso. Islam kann man genauso beschreiben. Alle drei Religionen kann man genauso beschreiben. Und alle, die damit zu tun haben, also Marxismus. Marxismus ist zu beschreiben. Marxismus ist genauso das hier. Marxismus ist die Lehre von etwas, was nur geschichtlich in der Zeit, aber nicht sozusagen kosmisch vorkommt. Der Klassenkampf ist nicht etwas, was man beobachten kann. Klassenkampf ist nur etwas, woran man glauben kann und was man nicht objektiv feststellt, sondern nur wenn man Marxist ist, kann man das feststellen. Das ist das Problem. Dass der Christus auferstanden ist, kann man nur feststellen, wenn man Christ ist. Und so weiter. Und nur wenn man Marxist ist, kann man feststellen, dass Klassenkampf stattfindet. Wenn man nicht Marxist ist, kann man das nicht feststellen. Wenn man einfach diese Optik nicht hat. Ja. Das ist ja der alte Streit hier gegen Was zeigt das in Bezug auf die Wissenschaft? Er recht hat im Prozess von Galileo. Ja, schau, wenn wir in dieses Teleskop schauen, dann ist es tatsächlich so. Warum sollen wir denn schauen? Und das ist der generelle Einwand gegen diese ganze Geschichte. Also wenn ich alles marxistisch sehe, dann sehe ich das auch. Aber warum soll ich das marxistisch sehen? Ist nicht klar. Es gibt eine im Grunde der modernen Technik, wie auch modernen Ideologien von Marxismus, gibt es ein gewisses schamanistische Dimension. Es ist genauso wie Psychoanalyse. Wenn ich alles psychoanalytisch lese, stimmt ja alles. Warum soll ich das tun?
Aber von wegen, das Christentum basiert auf keiner Einsicht, war es nicht gerade dieser Paulus, der ein Evidenzerlebnis hatte und dadurch erst bekehrt wurde? Er hieß doch früher Saulus und wurde dann bekehrt zu Paulus.
Ja, das
aufgrund eines solchen, einer Vision eigentlich.
Ja, der Punkt ist nur, dass diese Vision, das schreibt auch bei dir, erstens keiner war. Zweitens, das, was er erlebt hat, davon nicht abgeleitet worden war. Das heißt, es war so, dass er ist ja gefallen von seinem Pferd. Gut. Und das war ihm dunkel in den Augen. Ja. Das heißt, er hat nichts gesehen. Und dann ist er auferstanden und ist zu Paulus geworden. Das heißt, er ist zu Paulus geworden, dadurch, dass er für eine gewisse Zeit Bewusstsein verloren hat. Nun, es ist so, dass wenn man zum Beispiel die früheren Propheten liest, dann haben sie auch Bewusstsein verloren. Aber in der Zeit, dass sie Bewusstsein verloren haben, und dieses Bewusstsein hat eine Reise gemacht und hat etwas gesehen. Zum Beispiel Ezekiel.
Aber es ist nur helles Licht. Und ob man jetzt helles Licht sieht oder Dunkelheit, ist im Grunde.
Ja, ja, das ist klar. Aber ich glaube es nicht. Weil wenn du zum Beispiel meine Prophetien liest, also Jona und Ezekiel und so, dann ist es immer, sie haben eine Stadt gesehen oder sie haben, oder sie waren in Leviathans irgendwie Bauch oder so. Irgendwie. Also irgendwie ist es mit ihnen passiert und irgendwelche Visionen gab es ja da. Es war nie einfach nichts, einfach Licht oder einfach Dunkelheit. Es war immer etwas noch dazu. Und sie haben sich darauf berufen. Und sie haben, das war ein Zeichen, das sie interpretiert haben. Was sagt Badiou ist ja für Paulus charakteristisch? Dass er in keiner einzigen seiner Schriften, keinem einzigen seiner Brief, dieses Ereignis irgendwie interpretiert oder deutet. Weder dieses Licht, noch diese Dunkelheit, noch der Ereignis selbst, er bezieht sich allein auf Auferstehung Christi, weil er nicht war, die auch die Vision nicht gesehen hat, oder was auch immer. Das heißt, er bezieht sich nur darauf, wofür er keine Beziehung hat, und sein eigenes Erlebnis bezieht in seiner Argumentation nie. Was soll man dazu sagen? Ich kann nur sagen, dass ich denke, dass Badiou eine gewisse schon diese Figur ist nicht interessant. Also, diese Figur ist nicht interessant. Die ist nicht interessant. Wenn auch sie durch und durch meines Erachtens einfach ästhetistisch ist. Letztendlich ist es eine ästhetistische Frage. Weil wenn man schon klassisch sie fragt, was ist Ästhetik hier, könnt ihr anschauen, dann ist es sozusagen schon das Verhältnis zur Welt als Wohlwollendes, als sozusagen neutrales Wohlgefallen, jenseits aller Differenzen, als ästhetisches Erlebnis. Und im Grunde, was er befürwortet, ist die Institution und Fidelität und die Treue ohne Inhalt. Das heißt, ihn interessiert im Grunde Treue, die Treue als Form der Existenz, in Absehen der Frage, was wäre ein Inhalt einer solchen Treue, weil dieser Inhalt wäre für ihn sowieso ein nicht evidentes Ereignis. Das heißt im Grunde etwas, was als Inhalt letztendlich sozusagen völlig gleichgültig ist. In diesem Sinne hat er auch kein, so wie Kant sagen würde, hat kein Interesse, also Interesse an der Gegenstand, Interesse an der Existenz oder Nicht-Existenz, im Sinne Interesse an der Evidenz oder Nicht-Evidenz des Ereignisses. Ihm genügt eine Beziehung zu diesem Ereignis. Das Ereignis selbst interessiert ihn nicht. Und genauso interessiert seine Beziehung zu den Weltdifferenzen, aber die Differenzen selbst interessieren ihn auch nicht. Was er aufbaut, ist eine, und nicht zufällig schreibt er in Lettre de Memoire, das entwendet sich an Libertins. Was sich interessiert, ist ein durch und durch ästhetistisches Verhältnis zur Welt. In diesem Sinne steht er tatsächlich in der Nachfolge von Kierkegaard. Und Kierkegaard wendete sich auch an Libertins. Seine aller frühere Texte waren sozusagen Texte über die Sexualität und Verhältnis zur Sexualität und Promiskuität, ja, eigentlich. Und es ging darum im Grunde, dass durch diesen ganzen Inhalt, also Promiskuität selbst und durch Sexualität selbst, man von seiner ästhetistischen Haltung entweder zu sehr abgelenkt wird. Ja. Dass man im Grunde nur dann wirklich ästhetistisch lebt, wenn man asketisch lebt. Ja. Wenn man sozusagen sich von Inhalt jeglicher Art völlig abtrennt, unabhängig macht. Und er versteht sicherlich die Religiosität, das sagt er auch am Ende seines Lebens. Ja. Also, der religiös zu sein für ihn bedeutet, für Kierkegaard, also der vollendete ästhetistische Haltung. Ja, und ich denke, dass für Badiou ist es das Gleiche. Es ist der vollendete Ästhetizismus im Grunde. Es ist ein Ästhetizismus, da du keinen Inhalt und keine Leidenschaft oder kein Interesse, auf welcher Ebene auch, in Frage gestellt wird. Und in diesem Sinne ist es schon nicht interessant.
Aber er gibt das nicht zu.
Er gibt das fast zu.
Sagen würde, die Treue selbst ist es.
Ja, sagt im Grunde das.
Und nicht die Treue zum christlichen oder zur Auferstehung oder was immer, oder zur christlichen Tradition, dann wäre er ehrlicher. Aber dann müsste er zugeben, dass auch Treue zum Koran ebenso gültig wäre.
Das würde ich sofort tun. Das würde ich sofort tun. Ich denke, was bei ihm noch. Das ist zwar richtig, aber ich denke, das ist, was bei ihm in Bezug auf Derrida, also sagen wir als Folie, ja, wie Kierkegaard in Bezug auf Hegel oder Wittgenstein in Bezug auf. So. Bei ihnen allen, die alle durch und durch sexistisch waren, sozusagen die Genesis oder die Geschichte der Treue selbst, große Rolle spielen. Kierkegaard spricht auch oft darüber, dass die, sozusagen für ihn ist es der Unentscheidbarkeit und so, dass sie auch ihre eigene Geschichte haben. Und die Treue hat von Badiou auch eine Geschichte. Und zwar eine Geschichte, die sich präsentiert als die Geschichte der falschen Legitimation. Das heißt, er steht in einer gewissen Geschichte der Treue. Und zwar in der Geschichte, die schon sehr viele Enttäuschungen hinter sich hat. Dass die Leute treu waren und waren dann enttäuscht. Ja, da waren treue Christen, treue Kommunisten, treue Modernisten, was auch immer. Und irgendwann waren sie enttäuscht und haben gesagt und haben diese Treue aufgegeben. Und er fragt sich, aus dieser Geschichte heraus, warum haben sie es getan? Das heißt, warum haben sie diese Treue aufgegeben? Und die Antwort ist, weil sie gedacht haben, dass für diese Treue sie irgendwelche Gründe haben. Oder, dass sie für die Treue Gründe haben müssen. Die haben gedacht, ich bin treu, weil das so richtig ist. Oder ich bin treu, weil. Und dann irgendwann haben sie gesagt, naja, aber es gibt keinen Beweis dafür, dass es wirklich so ist. Und wenn es keinen Beweis dafür gibt, dass es so ist, warum soll ich dann treu sein? Und da waren sie irgendwie wackelig und haben diese Treue verloren. Und er wird sich immunisieren gegen diesen Zustand. Dadurch, dass er konsequent sagt, meine Treue hat keine Grundlage, basiert auf keiner Ansicht, hat keine Gründe, die in Frage gestellt werden können. Und deswegen, ich kann diese Treue auch nicht verlieren. Ich kann nicht untreu werden, weil meine Treue sozusagen von allen Seiten komplett immunisiert ist. Nur zu zeigen, dass dieser Seite komplett, dass diese Treue komplett immunisiert ist, kann er nur im geschichtlichen Vergleich. Und dann sagt er, ich habe Helden, sagen wir, Apostel Paulus zu sagen. Und er hat so ein Beispiel gezeigt, wie man absolut treu sein könnte, eben wenn man sich auf keine Grundlage stellt.
Wie kommt es, dass dieser Universalismus so bewusst ist? Praktisch dieser Kern von Paulus in der katholischen Kirche schon ausreicht und praktisch es nicht schadet, dass danach 2000 Jahre die Kirche konkret ja aktiv war und ja auch ihren Wahrheitsanspruch auch in Anspruch genommen hat für ganz konkrete Aussagen und ihre Macht ja auch ganz konkret in Anspruch genommen hat. Warum zerstört das diesen universellen Kern nicht?
Ja, weil es eben katholische Kirche sich und der Beschreiber selbst hat sich als tolerant oder indifferent erwiesen in Bezug auf die Differenzen. Das ist diese berühmte Theorie der Akkulturation, die eben halt Protestanten nicht haben dürfen. Das heißt, die katholische Kirche, die sich als universell setzt, gerade weil sie sich universell setzt, ist bereit, im Grunde alles aufzugeben in Bezug auf die kulturellen Differenzen. Man kann in jeder Sprache, in jeder Tonlage, Techno-Music, Jazz und so weiter, in den katholischen Kirchen, in Brasilien, werden die Kühe, nicht die Kühe, sondern auf jeden Fall die Hähne geopfert. Alles ist sozusagen voll Blut. Es werden auch Geister gerufen, es wird alles gemacht, was im Grunde nicht gemacht werden sollte. Aber die Kirche sagt, naja, das ist halt so, das ist halt die kulturelle Differenz, so machen das die Leute. Und soll sie das weitermachen? Ja, solange wir sie akzeptieren, dass Jesus Christus für uns alle gestorben ist und auferstanden ist. So. Und das ist eben das Paulinische. Ja? Solange sie das akzeptieren, solange sie Coca-Cola trinken, können sie sonst alles machen, was ihnen gefällt. Oder nicht alles, aber das meiste. Und diese Fähigkeit der Kirche, diese Differenz nicht ernst zu nehmen, nicht ernst zu nehmen und dadurch zu tolerieren, hat sie tatsächlich stabil gemacht, ja, in all diesen Jahrtausenden. Weil an dem Moment, an dem ich, oder da hat so strategisch gesehen, über die Jurecht, zwar ist es nicht im Judentum, ja, als Religion verankert, war auch nicht verankert im Alten Testament. Aber im Sinne von Halacha, das heißt im Sinne von faktischer Entwicklung des Ritus und faktischer Entwicklung des Gesetzes, war es so, dass tatsächlich die Juden sehr viel machen mussten, was die der anderen nicht zugemutet haben. Ja. Es war, glaube ich, also nicht Jude konnte gerecht sein, glaube ich, nur wenn er 6 Regeln erfüllt, aber der Jude, um gerecht zu sein, musste über 600 erfüllen. Und das ist eine Differenz, die letztendlich einfach nicht zugemutet werden konnte. Ja. Das war doch der Grund, warum Judentum sich nicht verbreiten lässt. Judentum wurde nie zu einer Massenkultur. Ja? Und Christentum ist im Grunde eine Vorform der Massenkultur. Ja, das ist eine Verbreitung über alle kulturellen Grenzen hindurch.
Das heißt,
weil Sie gesagt haben,
also das Christentum würde eben nicht alles, aber das meiste akzeptieren. Also man müsste schauen, dass es nicht akzeptiert. Es gibt ja natürlich durchaus auch Fälle, wo dann eben Bischöfe aus Afrika nach in den Vatikan ziehen.
Ja, ja.
Unter anderem, oder auch das Befreiungstheologen eben aus Südamerika beklagen, dass diese und jede Umstände, dass sie für den Messwein immer noch aus Europa ziehen müssen. Und, das heißt, man müsste dann bei solchen Sachen, wo das eben nicht toleriert werden kann, müsste man dann genau schauen, wieso diese Haltung jetzt konkret den Universalismus untergräbt.
Ja, ja, das ist zwar richtig, aber man muss ja so sehen, dass bestimmte Haltungen, also historisch gesehen, bestimmte Haltungen wurden unterdrückt und unterdrückt und unterdrückt und unterdrückt und entweder verschwunden sind oder sie wurden offiziell akzeptiert und sanktifiziert. Das heißt, die katholische Kirche hat immer so agiert, dass sie die Belastbarkeit der Heresien und abweichenden Bewegungen immer erprobt hat. Und entweder hat sie sie vernichtet oder sie hat sie integriert. Sie hat sie aber nie zugelassen, dass sie sich mit, ja, anders sozusagen in einer Situation entwickeln. In der Zeit und in den Räumen, wo sie politische Macht hat. Erst wenn Protestantismus sich mit einer anderen Ethnie und einer anderen politischen Konstellation verbunden hat, kam es zu einer Spaltung des politischen Gruppen. Interessanterweise, diese Abspaltung hat stattgefunden in England, noch bevor durch die anglikanische Kirche, die überhaupt sozusagen sich zunächst einmal von der katholischen nicht unterschieden hat, aus politischen Gründen, bevor überhaupt irgendwelche Konfessionen Unterschiede auch getroffen sind. Aber im Bereich der politischen Macht, die katholische Kirche entweder unterdrückt oder akzeptiert. Auf jeden Fall nicht sich beirren lässt, ja, in Sachen Universalität. Sie hat nie den Anspruch aufgegeben, eine absolute Massenkultur zu sein. Und im Grunde der ganze Kitsch, ja, also alles, was man so Hollywood und so weiter, das ist alles katholisch. Ja? Ich meine, überhaupt die Massenkultur, das Phänomen dieser kitschigen Bilder von Madonna und so weiter und der ganze Handel und Ablasshandel und so weiter und die ganze Geldrettung, Bild und so weiter, all diese Verhältnisse, wurden ausgebaut in der Barockzeit noch weiter sozusagen intensiviert. Und alles, was wir heute an der Massenkultur haben, auch visuell, ja, das kommt alles aus der katholischen Massenkultur, der hohen Mittelalter und der Barockzeit. Und auch diese ganze Form. Ja. Und das ist das Christliche in der Tat. Also eine gewisse auch historische Dimension des katholischen Christentums trifft ja, weiß ich nicht, schlecht. Ja gut, ich glaube, wir schließen damit und ich erscheine zum nächsten Mal in diesen Räumen voraussichtlich am 9. und dann wieder 13., 14., 15. Februar. Also praktisch 4 Tage. Und diejenigen, die Referate halten wollen oder mich ansprechen wollen, wer auch immer, können das tun, wenn sie sich bei Karina anmelden, eben für diese Zeit. Also vom 9., 2 Tage bin ich wieder weg, also vom 9. bis zum 15.